Herzlich willkommen. Ihr seid im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat das Jahr 2025 zum Internationalen Jahr der Quantenphysik ausgerufen. Den Grundstein für die Quantenphysik legte vor 125 Jahren, also im Jahr 1900, der Physiker Max Planck.
Max Planck war 42 Jahre alt, als er sein wesentlicher Erfolg vollbrachte, und zwar umdenken zu können. Er wollte eigentlich keine Energieelemente einführen und war aber sozusagen so stark Wissenschaftler genug, dass er feststellte, ich muss diese Idee leider aufgeben, weil die Natur anders ist. Wir sollten die Revolutionen, von denen immer gesprochen wird, normalisieren. Es sind meistens Prozesse, nicht Events.
Und das gilt auch für die Entdeckung der Quantenphysik. Es war nicht eine einzige Person, ein Genie, das plötzlich die zündende Idee hatte. Nein, wir haben die Quantenphysik, so wie wir sie heute kennen, weil viele Menschen über lange Jahre fleißig, mit Leidenschaft und Sorgfalt gearbeitet haben, miteinander geredet haben, alte Ideen verworfen und neue ausprobiert haben. So, und eben nicht durch plötzliche Geniestreiche, entwickelt Wissenschaft sich fort, sagt Arne Schirmacher. Er ist Professor für Wissenschaftsgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. In seinem Vortrag gleich erzählt er am Beispiel des Physikers Max Planck, wie die Quantenphysik entdeckt und entwickelt wurde. Sein Vortrag hat den Titel Max Planck und die Quantentheorie. Er hat ihn am 23. April 2025 in Kiel gehalten, auf der Festveranstaltung Die Schätze, die Plancks Genie zutage gefördert hat. Organisiert hat diese Veranstaltung das Max-Planck-Museum Kiel und der Forschungsschwerpunkt Kinsis der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Ich werde, was man als Historiker machen kann, eben ein Schlaglicht setzen. Ich hoffe, ein interessantes und eine bestimmte Sichtweise, ein Aspekt herausgreifen, der uns vielleicht heute ein bisschen Einblick geben kann, wie die moderne Wissenschaftsgeschichte auf Plancks Wirken und seine Arbeit blickt. Es gibt wohl keine andere wissenschaftliche Leistung, die sich in einem einzelnen Buchstaben zusammenfassen lässt, H. Vor 125 Jahren gab Max Planck mit der Etablierung des Wirkungsquantums H den Startschuss zur Quantentheorie, die 25 Jahre später mit der Aufstellung der Quantenmechanik endgültig zu einem Durchbruch für ein neues Verständnis der Natur führte. Die Grundgleichung der Quantenmechanik ist schon etwas komplizierter, aber sie besagt, dass genau Plancks H den Unterschied macht zwischen der klassischen Mechanik, bei der die Multiplikation von Größen P und Q, die den Ort und die Geschwindigkeit eines Teilchens angeben, dass hier die Reihenfolge keine Rolle spielen kann. In der Quantenmechanik aber ist das genau der Fall. P mal Q und Q mal P unterscheiden sich genau um die Differenz in der Größe des Planck'schen Wirkungsquantums H. Ich werde in meinem Vortrag nicht viel tiefer in die physikalische Materie und ihre mathematische Formulierung einsteigen. Dazu ist nicht die Zeit. Aber schauen wir uns doch noch einmal kurz an, mit welchen Worten Max Planck am 14. Dezember 1900 sein H als zentrales Element der Theorie der Strahlung schwarzer Körper einführt. Er sagt zunächst, wenn die Energie als unbeschränkt teilbare Größe angesehen wird, dann ist die Verteilung unendlich vieler Arten möglich. Wir betrachten aber, und er sagt betrachten, er sagt nicht stellen fest, postulieren, ich sage euch, so ist es, sondern er sagt einfach, wir betrachten aber, dass dies, und dies ist der wesentlichste Punkt der ganzen Berechnung, dass die Energie als zusammengesetzt aus einer ganz bestimmten Anzahl endlicher gleicher Teile zu betrachten ist und bedienen uns dazu der Naturkonstanten H. Diese Konstante mit der gemeinsamen Schwingungszahl, also der Frequenz nü der Resonatoren multipliziert, ergibt das Energieelement Epsilon Und durch Division der ganzen Energie, durch diese Elemente Epsilon, erhalten wir natürlich die Zahl P, die gesamte Zahl der Energieelemente, welche unter den N-Resonatoren zu verteilen ist. Er hat so ein Modell von schwingenden Möglichkeiten Resonatoren. Und diese Passage lässt sich rückblickend natürlich wunderbar lesen, als ob Planck hier bereits von Energiequanten spricht. Das steht da aber natürlich nicht. Etwa wie sie einige Jahre später als Lichtquanten von Einstein postuliert wurden. Aber wenn man weiterliest, sieht man schnell, da stimmt was nicht. Wäre nämlich die Energie in Portionen quantisiert, müsste jede Energie, die man misst oder ein System hat, ja genau einer bestimmten Anzahl P von Energieelementen oder Quanten entsprechen. Bruchstücke von Quanten kann es ja per Definition nicht geben, sonst wäre es ja keine Quantentheorie. Und was schreibt Max Planck als nächsten Satz? Wenn der so berechnete Quotient keine ganze Zahl ist, so nehme man für P ein in der Nähe gelegene ganze Zahl. Sie sehen, was tun. Genau an solchen Stellen nun trennen sich die Ansichten von Wissenschaftlern und insbesondere auch von Autoren populärwissenschaftlicher Werke und die der Wissenschaftshistoriker. Der Wissenschaftshistoriker ist der Spielverderber, und man sollte ihn nicht für Festvorträge einladen. Wir wollen doch nicht wirklich unsere liebgewonnene Geschichte zu den genialen Entdeckungsmomenten dreingeben. Hat nicht Planck selbst von einem Akt der Verzweiflung geschrieben, also einem genialen Entdeckungsmoment, der die Quantentheorie begründete? Diese Geschichte, die ich hier einmal als Quantenmythen bezeichne, gibt es in vielen Variationen. Eine besonders verbreitete ist die Geschichte von H als Hilfsgröße, die Planck eingeführt hätte, und dann sei er überrascht gewesen, dass diese doch eine fundamentale Konstante war und nicht einfach eine Hilfsgröße zum Rechnen. Das war ohne Quellenangabe 20 Jahre lang auf der deutschen Wikipedia-Seite zu lesen und wurde fleißig verbreitet und abgeschrieben. Ein anderer Quantenmythos, den Sie alle kennen, ist Heisenbergs angebliches Heureka auf Helgoland. Also wie beispielsweise Carlo Rovelli in seinem Bestseller Helgoland schreibt, als er sich im Sommer 1925 auf die Insel Helgoland zurückzieht, und dort hat er die zündende Idee, auf die man nur in der grenzenlosen Radikalität seiner 20er Jahre kommt. Die Idee, die dazu bestimmt ist, die gesamte Physik, die gesamten Naturwissenschaften, unsere gesamte Konzeption von der Welt auf den Kopf zu stellen. Diese Idee, die die Menschheit, wie ich glaube, nach wie vor nicht verdaut hat. Hier sehen Sie, wie sozusagen populärwissenschaftlich ein Mythos aufgepumpt wird bis zum geht nicht mehr. Auch hier muss die Wissenschaftsgeschichte abwinken. Weder war die angebliche Idee neu, es ging um die Konzentration in der Theoriebildung auf tatsächlich beobachtbare Messgrößen, nicht Modellvorstellungen. Noch gibt es irgendwelche verlässliche Quellen, was genau Heisenberg auf Helgoland gemacht hat. Er selbst hat Jahrzehnte später verschiedene widersprüchliche Versionen dazu präsentiert. Wir haben leider einfach keine Quelle, sodass wir diese Behauptung, dass sozusagen dieses explosive Gemisch wirklich auf Helgoland dann gezündet wurde. Wenn wir bei Max Planck auch erst 31 Jahre nach der Einführung des Wirkungsquantums in einem Brief an einen amerikanischen Kollegen zum ersten Mal die Formulierung Akt der Verzweiflung finden, ist ebenso eine gewisse Skepsis angebracht, ob das auch wirklich sein Erleben 30 Jahre vorher war. Ich möchte daher versuchen, breiter und allgemeiner verständlich zu machen, was denn Max Plancks Leistung war. Die These ist, dass die Tatsache, dass Planck in der Lage war, einen wesentlichen Beitrag zur Begründung der Quantentheorie zu leisten, das Resultat langer und beständiger Forschung war, insbesondere auch während seiner Kieler Zeit. Dieser Punkt wird besonders deutlich, wenn wir die neueren Erkenntnisse, die wir über die Etablierung der Quantenmechanik vor 100 Jahren gewonnen haben und die nun langsam breiter wahrgenommen werden, auch für die Einführung des Wirkungsquantums als Grundlage der Quantentheorie 25 Jahre zuvor in Anschlag bringen. In welcher Hinsicht gibt es Parallelen zwischen 1925 und 1900? Zwei erscheinen mir besonders wichtig. Beide sogenannten Quantenrevolutionen waren gar keine Revolutionen, also schnelle Umwälzungen, sondern Prozesse, die durch langfristige Vorbereitung ermöglicht wurden, die in einer Reihe von Schritten sich dann verwirklicht haben. Und zweitens wurde jeweils erst im Nachhinein klar, worin eigentlich das Neue, das Revolutionäre, das Entscheidende bestand. Also weder im Jahre 1900 war Planck die Tragweite seiner auf der Sitzung vorgestellten Einsichten deutlich wie 1925 den drei Autoren der Drei-Männer-Arbeit. Bei der Quantenmechanik hat, und ich verkürze jetzt ganz stark, David Hilbert ein Team von Quantenphysikern zusammengetrommelt und Max Born hat allen voran ein Forschungsprogramm definiert, das systematisch versuchte, die Grenzen der alten Quantentheorie auszutesten und wenn möglich zu überschreiten. Die neue Institution des jungen Postdocs, Stichwort Heisenberg, die wurden zwischen München, Göttingen, Kopenhagen hin und her geschickt, um an verschiedenen Orten theoretische und experimentelle Anregungen zu erhalten. Schließlich gelang es mit vereinten Kräften, also kollaborativ und nicht auf einem Ausflug nach Helgoland, die Aufstellung der Matrizenmechanik in Göttingen. Aber erst, und hier sozusagen ist es sozusagen etwas komplexer, als wir immer wieder natürlich hören. Aber erst mit Erwin Schrödinger bekam jetzt die Göttinger Matrizenmechanik auf einmal Konkurrenz. Und mit der Wahrscheinlichkeitsinterpretation von Max Born 1926 wurde zum Teil klar, was für ein Umbruch hier eigentlich bedeutet. Und nicht zuletzt natürlich mit der Unschärferelation, die Heisenberg aber erst 1927 formulierte, wurde sozusagen immer klarer, welche sozusagen Neuerung, was an Neuem hier eigentlich in dieser unscheinbar vielleicht erscheinenden Vertauschungsrelation enthalten ist. Und schließlich war es die mathematische Grundlegung von David Hilbert zusammen mit Johann von Neumann, auch 1927, wo sozusagen ein gewisser Abschluss dieser revolutionären Entwicklung vielleicht gesehen werden kann. Bei der Theorie der Hohlraumstrahlung schwarzer Körper ist das Team oder der kollaborative Charakter zunächst nicht sichtbar. Das war doch Planck allein, oder? Er tritt aber hervor, wenn man versteht, dass Plancks zentrales Anliegen weniger darin lag, die empirisch richtige Strahlungsformel zu finden, als vielmehr den tieferen Zusammenhang zwischen den bisher getrennt erscheinenden Theorien der Thermodynamik und der Elektrodynamik. Planck ging es also darum, wie Dieter Hoffmann es formuliert hat, die letzte Lücke im damals fast vollendet erscheinenden Baus der klassischen Physik zu schließen. Plancks erstes Teamwork, wenn Sie so wollen, war ein virtuelles, nämlich mit den großen Vorbildern der Physik, insbesondere Hermann von Helmholtz, Rudolf Clausius und Ludwig Boltzmann. Und Plancks zweites Teamwork war das mit den Experimentatoren der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, welche er ja im Berliner Kolloquium häufig traf, wo er ja auch seine entscheidende Arbeit vortrug oder mit denen er auch privat verkehrte. Während Letzteres gut bekannt ist, möchte ich gleich einige Bemerkungen zu Plancks grundlegendem Programm machen und hier spielt seine Zeit als Kieler Professor eine wichtige Rolle. Es gibt auch noch ein drittes Teamwork und zwar von Studientagen an. Die drei Holsteiner, Max Planck, Bernhard Karsten, der Sohn des Kieler Physikprofessors Gustav Karsten und Adolf Leopold verbündeten sich während ihres Studiums in München mit Karl Runge aus Göttingen. Sie verband nicht nur eine lebenslange Freundschaft, sie ließen auch über Jahrzehnte ein Brieftagebuch kursieren, in dem sie den anderen jeweils ihre persönlichen und wissenschaftlichen Neuigkeiten mitteilten. Hierin finden sich auch einige für uns interessante Stellen, auf die ich jetzt gleich zurückkomme. Aber zunächst zu Plancks Karriere. Mit der Doktorarbeit, einer Exegese und Verbesserung der Clausius'schen thermodynamischen Arbeiten, und ein Jahr später mit der Habilitation zu damit verbundenen Fragen der physikalischen Chemie hatte Planck sein Thema gefunden, die Thermodynamik mit seinen beiden Hauptsätzen von der Erhaltung der Energie und der stetigen Vermehrung der Entropie in geschlossenen Systemen. Planck war gewissermaßen in ein Gespräch mit Clausius' Schriften eingetreten und so sollte er in den folgenden Jahren auch mit Ludwig Boltzmann und Josiah Gibbs sich auseinandersetzen. In diesen virtuellen Diskussionen formulierte er seine Überzeugungen. In Clausius' unklarem Entropiebegriff erkannte Planck die Möglichkeit, diesen zu einem Maß für die Irreversibilität, das heißt für den Grad der Unumkehrbarkeit physikalischer Prozesse zu machen. Und im Gegensatz zu Boltzmann wollte er die Entropievermehrung nicht als einen statistisch meist zutreffenden Effekt ansehen, sondern als physikalisches Grundgesetz, das fundamental alle thermodynamischen Systeme beherrscht. Kurz, die Entropie kann niemals abnehmen, Statistik hin oder her. Dies war Plancks Thema als junger Professor in Kiel, worüber er freilich schrieb: Ich war eigentlich damals der einzige Theoretiker und hatte es daher nicht so ganz leicht, wie ich mit meiner Entropie hervorkam. Und die war damals nicht sehr beliebt, weil sie ein mathematisches Gespenst war. Plancks Kieler Hauptwerk über das Prinzip der Vermehrung der Entropie von 1887 war ein Plädoyer, den zweiten Hauptsatz nicht nur auf die Wärmelehre zu beschränken, sondern als physikalisches Prinzip zu verstehen, das in allen Gebieten der Physik gelten müsse und so auch in der Elektrodynamik mit seiner Strahlungstheorie, womit wir zur Verbindung von Entropie und Strahlungsgesetz kommen. Zentral war bei Planck, für den ja auch die Naturkonstanten eine Art überirdische Allgemeingültigkeit haben sollten, ein Absolutheitsanspruch für die Entropie, wenn sie bestimmte physikalische Gesetzmäßigkeiten beschrieb. Jegliche Annahmen von Atomtheorien oder statistischen Ergebnissen würden die ausnahmslose Gültigkeit des zweiten Hauptsatzes in Frage stellen. Damit stellte Planck sich insbesondere gegen Boltzmanns Auffassung und seiner Herleitung aus der Statistik, wo das eingeführt wurde, was wir heute als Boltzmann-Statistik bezeichnen. Dass Planck aber durchaus bereits die Forschungen über Serienspektren von Atomen und deren Beschreibung über die Balmer-Formel etwa darüber nachdachte, erklärt sich aus seiner Freundschaft mit Karl Runge, der zusammen mit Heinrich Kaiser einer der berühmten Forscher auf diesem Gebiet war. Im Brieftagebuch schreibt Max Planck am 15. Juli 1888 aus Kiel: Die Balmersche Formel für die Wasserstofflinien, die ich einmal im Naturforscher las, hat mir damals aus irgendeinem Grunde, ich glaube wegen der Willkür, dem Einsetzen ganzer Zahlen, nicht sehr imponiert, obwohl sie ja sehr genaue Werte liefert. Im Ganzen bin ich aber auch der Ansicht, dass die Spektralanalyse uns die wichtigsten Aufschlüsse über die Natur der Elemente zu liefern bestimmt ist, wenn man nur einmal den Faden gefunden hat. Und warum solltest nicht du ihn finden, wendet er sich an Karl Runge. Wenn Sie hier weiterlesen, das wurde vorhin ja auch schon von Klaus Richter erwähnt, sehen Sie ein bisschen von Plancks Patriotismus, wie er schildert, wie großartig der Einzug unseres Kaisers bei der großen Flottenparade war. Das heißt, dieses Brieftagebuch ist wirklich höchst interessant, weil es eben Wissenschaft und Privates oder andere politische oder Ansichten sehr schön darstellt. Man könnte Plancks Programm von München über seine Jahre in Kiel bis zum Wechsel nach Berlin mit der Aufstellung der sogenannten alten Quantentheorie von Bohr und Sommerfeld vergleichen. Innerhalb ihrer Prinzipien definierte diese alte Quantentheorie für Atombau und Spektralien ein sehr erfolgreiches Theoriegebäude. Und in beiden Fällen, alte Quantentheorie, aber auch bereits schon eben Strahlungstheorie, scheiterte dies an der Empirie. Plancks Forschungsprogramm, das auch in den Kieler Jahren sich ausgestaltete, sollte Naturgesetze wie die Strahlungsverteilung der sogenannten schwarzen Körper rein aus allgemeinen Prinzipien wie der Entropie erklären. Es gab bereits das Wien'sche Strahlungsgesetz und Planck konnte es aus einer sehr einfachen Entropiebeziehung herleiten. Wie Sie hier sehen, die Entropie S, da sehen Sie schon irgendwie, dass Energie ist das große U, das wird sozusagen immer durch die Frequenz geteilt und dann stehen da zwei Konstanten A und B, das ist eigentlich alles schon vorhanden, was man so braucht. Und wenn man diese Entropiebeziehung nimmt, dann bekommt man genau das Wien'sche Strahlungsgesetz, was vor 1900 als das beste vorhandene galt. Und Max Planck wähnte sich bereits, sein Ziel erreicht zu haben. Ohne Rückgriff auf irgendwelche atomistischen Vorstellungen oder Mechanismen war ihm möglich, die Strahlung ebenso elegant zu beschreiben, wie es ihm vorher für die Wärme gelungen war. Aber Wiens Formel stimmte nicht. Und aus der Perspektive, die ich versucht habe, ihn hier zu skizzieren, ist es jetzt nicht mehr so sehr, dass Planck durch irgendein Probieren oder eine formale Änderung seines frühen Entropieausdrucks irgendwie glücklich eine Interpolationsformel gefunden hat. Das ist nicht das Wesentliche. Vielmehr war es Plancks Bereitschaft, sozusagen durch die empirischen Befunde notwendige andere Strahlungsformel oder für eine Strahlungsformel, die Natur richtig zu beschreibt, seine so lange streng und erfolgreich durchgeführtes Projekt in einem wesentlichen Teil zu revidieren. Und er musste gerade zu Boltzmanns Methode der Statistik von Zuständen, die er immer versucht hat zu vermeiden, zurückkehren und insofern auch einen Teil des Atomismus auf einmal akzeptieren, den er sozusagen bis dato abgelehnt hat. Das heißt, Plancks Leistung war nicht, mathematisch irgendeine Formel zu raten, sondern sozusagen von liebgewonnenen Überzeugungen Abschied zu nehmen, um halt die Natur angemessen zu beschreiben. Aber genau durch diesen Schritt, der zunächst als Niederlage daherkommt, kann er einen vielleicht viel größeren Gewinn auf einem anderen, von ihm so geliebten Gebiet erzielen. Waren die beiden empirisch bestimmten Konstanten, die jede Strahlungsformel enthielt, zunächst ohne tiefere Bedeutung, wurde durch die Einführung von Energieelementen in der Formel nun auftretenden Energiegrößen H mal Nü oder K mal T gerade solche universellen Konstanten eingeführt, die garantierten, dass jeder Frequenz und jeder Temperatur eine Energie zugeordnet ist. Damit wird die Proportionalität von Strahlungsfrequenz und wie wir heute sagen Energiequant über die Planck'sche Konstante H sichergestellt. Genauso wie die Boltzmann-Konstante K, die übrigens Planck einführte, sicherstellt, dass die Entropie eines Zustands streng proportional zu seiner Wahrscheinlichkeit ist. Planck hatte nicht eine, sondern gleich zwei universelle Naturkonstanten mit einer klaren Bedeutung eingeführt. Natürlich gibt es aber auch klare Unterschiede zwischen den Erfolgen von 1900 und 1925. Der deutlichste ist vielleicht, dass zumindest die in Göttingen und Kopenhagen wirkenden Quantenmechaniker geradezu mit Begeisterung auf die Zerstörung alter Begrifflichkeiten reagierten. Bahnen, Orte und konkrete Vorstellungen von der Bewegung im Atom sollten über Bord geworfen werden, was insbesondere Heisenberg offensiv forderte, während Bohr von Komplementarität orakelte. Ganz anders Max Planck. Nicht nur vermied er jegliche ontologische Interpretation seiner Prozedur mit den Energieelementen, damit wird auch der uns so irritierenden Satz, was man denn machen soll, wenn die Aufteilung nicht aufgeht, vielleicht verständlich. Er brauchte selbst viele Jahre, bis er irgendwann äußert, was der Anerkennung einer Quantentheorie oder Quantisierung gleichkäme. Erst 1908 spricht er von diskreten Energiezuständen und bis 1913 versuchte er, alternative Deutungen einer kontinuierlichen Absorption und Emission von Strahlung aufzustellen. Selbstverständlich blickt er äußerst skeptisch auf Einsteins Energie der Lichtquanten. Das kennen Sie wahrscheinlich, das Zitat, das Planck noch 1913, als er Einstein nach Berlin holen wollte, sagt, naja, das mit den Lichtquanten ist so eine Flause, das sollen wir mal nicht beachten. Jeder große Forscher greift auch mal daneben. Und sozusagen, das zeigt, dass er in dem Moment immer noch nicht bereit war, die Lichtquanten wirklich anzuerkennen. Aber damit war er wohl der produktivste Skeptiker, der Einstein, Ehrenfest, Nernst und viele andere zwangen, etwa auf der ersten Solvay-Konferenz 1911 über Quantentheorie ihre Argumente und Theorien zu verbessern und weiterzuentwickeln. Und wiederum ist es ein Blick in das Brieftagebuch, der uns einen wunderbaren Einblick in Plancks physikalisches Denken gibt. Auf Karls Runge Nachfrage, ich möchte aber gerne wissen, was du dir von den Elementarquanten der Energie für Vorstellung machst. Und da antwortet er, bezüglich Karls Frage nach meinen Vorstellungen bezüglich des Elementarquantums muss ich zunächst bekennen, dass dieselbe zurzeit noch ziemlich dürftig ist. 1908 erzählt er seinen Studienfreunden, Leute, ich weiß es noch gar nicht. Doch möchte ich Folgendes bemerken, vor allem ist daran festzuhalten, dass das Elementarquantum nicht die Dimension einer Energie, sondern einer Wirkung hat, Energie mal Zeit, also keine vollständige Erklärung. Und dann kommt zum Schluss eben eine vielleicht für Sie auch überraschende Wendung. Wir haben es hier nicht mit einer Atomistik im Raume, sondern mit einer Atomistik in der Zeit zu tun, indem Vorgänge, die wir für ungewöhnlich als stetig in der Zeit betrachten, in Wirklichkeit zeitliche Unstetigkeiten aufweisen. Ich will jetzt hier nicht vertiefen, was er damit gemeint haben mag. Es ist nur wieder so ein typisches irritierendes Moment, womit diese Wissenschaftshistoriker daherkommen, die sozusagen in unsere schönen Geschichten nicht passen. Das heißt, Planck hat sich offensichtlich sehr viele und verschiedene Gedanken gemacht, ob man diese Quantendiskontinuität nicht irgendwo anders unterbringen kann als in einer sozusagen quantisierten Energie. Wie außergewöhnlich Plancks Karriere war und insbesondere bietet sich ja immer der Vergleich an und wir haben es ja gerade gehört, natürlich es die erfolgreichen jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und wir alle wünschen uns auch, dass sozusagen junge Personen große Erfolge zeitigen. Und wir haben natürlich auch hier diesen Quantenmythos, als wären es nur die Knabenphysik, das war immer der Begriff, den man sagte, der junge Heisenberg und Pauli und auch der Dirac, die waren Anfang 20, das waren doch die großen Revolutionäre. Und wir vergessen dabei so ein bisschen zweierlei. Das erste ist, das waren abhängige Postdocs, die im Wesentlichen das machen mussten, sollten, was ihre Chefs ihnen vorgaben. Das ist vielleicht heute gar nicht so viel anders. Die auch nicht wussten, dass sie mit ihrer Forschung Erfolg haben. Die nach Kopenhagen gingen, weil in Deutschland Inflation war und man in Kopenhagen von der Rockefeller Foundation in Dollar bezahlt wurde. Das heißt, da spielen viele Punkte eine Rolle. Und das andere ist, wir kennen mittlerweile auch die Mädchenphysik. Es gab auch eine ganze Reihe junger Frauen, die in der Quantentheorie wesentliche Beiträge geleistet haben. Das Physikjournal hat zurzeit eine Reihe dazu und es gibt auch ein sehr schönes Buch. Wir haben nur immer an den Frauen vorbeigeschaut. Mein Punkt, worauf ich aber heute zum Abschluss eingehen möchte, ist, wir haben hier zum Teil falsche Maßstäbe. Max Planck war 42 Jahre alt, als er sein wesentlicher Erfolg vollbrachte, und zwar umdenken zu können. Er wollte eigentlich keine Energieelemente einführen und schreibt ihm auch, naja, wenn man sowas machen würde, dann würde jenes folgen etc. Und war aber sozusagen so stark Wissenschaftler genug, dass er feststellte, ich muss diese Idee, dass ich ohne Quantisierung, Atomistik weiterkomme, leider aufgeben, weil die Natur anders ist. Und er hat dann 13 Jahre gebraucht, um sich sozusagen daran zu gewöhnen, aber er hat diesen Schritt vollbracht. Und wenn wir ihn vergleichen etwa mit Erwin Schrödinger oder mit Max Born, dann sehen wir, dass er ein völlig sozusagen normaler Forscher war. Erwin Schrödinger hat seine Schröder-Gleichung im Alter von 39 Jahren aufgestellt. Max Born hat die berühmte Grundgleichung der Quantenmechanik auch im Alter von 42 aufgestellt. Das heißt, es gibt neben dieser vielleicht etwas großen Hoffnung, dass es die jungen, begabten Genies schaffen, vielmehr, dass es Personen sind, die sich ihr Leben lang der Wissenschaft widmen, sich auf einem Gebiet tief einarbeiten und dann in der Lage sind, in diesem Überblick Forschungsprogramme aufzustellen, wie Max Born, der 1921 gesagt hat, da muss es eine neue Quantenmechanik geben. Er hat 1924 schon ein Paper geschrieben über Quantenmechanik, als noch niemand wusste, wie das aussehen soll, weil er sozusagen ein Programm formuliert hat, was dazu führt. Und dann waren es natürlich auch die Mitarbeiter, die Postdocs, die mitgeholfen hatten und natürlich auch gute Ideen hatten. Aber wir sollen sozusagen, verachtet uns die Alten nicht, sozusagen der Normalfall ist natürlich, dass auch eine wissenschaftliche Karriere vielleicht im Alter von 40 durchaus einen Höhepunkt erreichen kann, weil man bis dahin wirklich so viel an Wissen und an Möglichkeiten akkumuliert hat und natürlich Direktor ist und Mitarbeiter hat und so weiter. Und deswegen wäre mein Plädoyer, ich habe gestern einen Vortrag in Göttingen zu 100 Jahre Quantenmechanik gehalten und dort ist immer die Rede von dem Göttinger Spirit, dem Göttinger Geist. Und dann sage ich immer, Spirit is inexpensive. Sozusagen zu sagen, die Göttinger Mathematik und Physik war so erfolgreich, weil sie den richtigen Geist hatten. Nein, das war es nicht, sondern weil die unglaublich investiert haben in Personen, Mittel, Labore, um eben die moderne Mathematik und Physik dort in Göttingen in den 20er Jahren auszugestalten. Physik kostet Geld, gute Forschung kostet Geld und dass Herr Heisenberg auf Helgoland in der Abgeschiedenheit die Quantenmechanik mal eben während eines Urlaubs erfindet, ist leider ein Mythos. Mein Fazit, wir sollten die Revolutionen, von denen immer gesprochen wird, normalisieren. Es sind meistens Prozesse, nicht Events. Thomas Kuhn, der das berühmte Buch Die Struktur wissenschaftlichen Revolutionen geschrieben hat, hat die Quantentheorie nicht als Revolution aufgezählt. Er hat 10 Jahre später selbst ein dickes Buch über die Blackbody Theory and Quantum Discontinuity 1894 bis 1912 geschrieben, in dem er diesen langen Prozess des Verständnisses der Diskontinuierlichkeit aufgearbeitet hat. Wissenschaftsgeschichte ist gewissermaßen ein Schrumpfen des Genialen und ist kann aber, und ich hoffe, Sie dahin ein bisschen überzeugt zu haben, helfen, ein realistisches Bild zu finden und vielleicht eine bessere Motivation, Wissenschaft zu treiben, als zu verkünden, vielleicht könnte der junge Student irgendwie in jungen Jahren die große Entdeckung gleich um die Ecke machen. Nein, dazu ist wirklich ein Teamwork, große Ressourcen sind notwendig, um gute Ergebnisse in der Wissenschaft zu erzielen. Dies sozusagen das Fazit des Historikers. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Wissenschaftshistoriker Arne Schirmacher über die Anfänge der Quantenphysik. Er hat seinen Vortrag am 23. April 2025 in Kiel gehalten. Organisiert wurde er vom Max-Planck-Museum Kiel und dem Forschungsschwerpunkt KINSIS der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.